In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des...
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 9. Januar 2025 durch Konrad. Die Themen. Die 48. Naturschutztage gingen am Montag in Radolfzell im Bodensee zu Ende. Silvia Bielarski-Grosch, Landesvorsitzender BUND Baden-Württemberg, zu den Erfolgen und dem langen Atem in der Umweltpolitik angesichts von Bundestagswahl 2025 und umweltschädlichen Subventionen. Sonarmeldungen aus dem Norden von Baden-Württemberg durch den Bermudafunk Mannheim, lautstarke Silvesterdemonstration vor und um den Freiburger Knast. Am letzten Abend des Jahres 2024 zogen wieder Menschen vor und um das Freiburger Gefängnis. Zum einen, um die Gefangenen wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind, aber auch als Signal für die Gesellschaft, eine Welt ohne Gefängnisse ist möglich. Am Montag haben die 48. Naturschutztage in Baden-Württemberg geendet. In Radolfzell hat sich hier alles getroffen. Und ich bin jetzt verbunden mit Silvia Bielarski-Grosch vom Landesverband BUND Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Abend.
Wer hat sich denn hier alles in Baden-Württemberg in Radolfzell getroffen?
Also es haben sich einerseits viele Naturschutzinteressierte nicht nur aus Baden-Württemberg getroffen. Und was mich besonders gefreut hat, man kann nicht mehr sagen, nur die Leute von BUND und NABU, sondern es waren auch relativ viele Leute, die nicht in den beiden Organisationen engagiert sind, sondern zum Beispiel in lokalen Klimaaktionsgemeinschaften oder anderen Organisationen. Und es waren auch relativ viele junge Leute da.
Man könnte fast sagen, jedes Jahr das Gleiche, zumindest jedes Jahr das 48. Jahr inzwischen irgendwie sowas Ähnliches in Radolfzell. Oder gab es da eine größere Entwicklung?
Jetzt kann man natürlich sagen, es ist im Wesentlichen das Gleiche. Insofern stimmt das auch, als dass wir uns seit 48 Jahren dort treffen. Teilnehmerzahlen sind schon, sage ich mal, seit ungefähr 10 Jahren zuverlässig hoch, so 1000 Leute plus minus über all die Tage und natürlich mit einem Einbruch bei Corona. Die Themen ändern sich natürlich. Wir haben jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag auch den Themen Mobilität und Klimaschutz gewidmet, also nicht nur ordentlicher Naturschutz, sag ich mal.
Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich häufiger schon hier das Thema gehört habe, Abbau von umweltschädlichen Subventionen. Das scheint auch irgendwie so ein gewisses Dauerthema zu sein.
Ja, das haben wir dieses Jahr anlässlich der Bundestagswahl nochmal nach oben gesetzt und haben gesagt, so eine Medienecho bekommt man ja selten wie zu den Naturschutztagen und uns bewegt das Thema Bundestagswahlen und insbesondere die Diskussionen um die finanziellen Situation des Staates sehr und wir sehen halt schon die Chance, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Einerseits und das Geld, was man damit sozusagen verdient, in Naturschutz und Umweltschutz zu stecken.
Die Möglichkeiten gab es ja eigentlich jetzt schon längere Zeit. Was hat man jetzt daraus gearbeitet? Hat man da praktisch nur nochmals darüber gesprochen, was man einsparen könnte oder woran es liegt da oder liegen könnte, dass die Möglichkeiten nicht so richtig genutzt werden? Denn hier gab es ja auch schon 2021 zum Beispiel, dass 65 Milliarden Euro hätten eingespart werden können, die aber bis jetzt noch nicht so richtig angegriffen worden sind.
Ja, das ist einerseits natürlich die Enttäuschung über die Ampel. Auch bei uns im Koalitionsvertrag stand, dass die umweltschädlichen Subventionen gemindert werden sollten. Und es ist jetzt in den 3 Jahren quasi nichts passiert, obwohl es ja sehr viel Streit um den Haushalt gab und Geld eigentlich hätte dringend benötigt werden müssen. Also der Appell an die nächste Bundesregierung, da jetzt nun wirklich etwas zu tun.
Gibt es da irgendeine Vermutung, wer da gesperrt bzw. auf rot geschaltet hat? Ich meine, die Ampel, das ist ja nichts anderes als rot, gelb und grün. Aber diese Farben müssen ja nicht unbedingt viel bedeuten, wenn es darum geht, einfach sozusagen auf rot zu schalten und dann nichts zu tun.
Ja, es sind natürlich die jeweiligen Interessenträger, sage ich mal, auch außerhalb, die Lobbyverbände, insbesondere zum Beispiel die Automobilindustrie, die an den Subventionen für Dienstwagen ein großes Interesse hat, weil sie damit ihre großvolumigen, teuren Autos sehr stark verkaufen kann. Und bei diesem Beispiel zu bleiben, war das dann gleich wieder auch ein wirtschaftspolitisches Thema. Und deswegen ist möglicherweise da ein Herangehen gescheitert. Das andere ist das Thema Fliegen, Flugbenzin. Da herrscht eben die falsche Vorstellung vor, das sei eine soziale Maßnahme, wenn man die Subventionen dort nicht streicht. Insofern gibt es da schon verschiedene Argumentationen. Ich würde es jetzt auch noch nicht mal irgendwie auf eine Partei den Finger richten wollen.
Das heißt, alle sind irgendwie kollektiv an der ganzen Sache beteiligt und am Ende war es keiner.
Am Ende, haben alle gesagt, nee, das ist uns jetzt, wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die das dann auch in der Öffentlichkeit durchsetzen wollen gegen die anderen.
Jetzt ist es sozusagen Bundesthema, sprich Bundestagswahl. Da versprechen ja die Parteien viel. Wir haben allerdings auch in Baden-Württemberg eine grün-schwarze Regierung. Was haben denn die sozusagen hier geleistet, wenn man das mal im Hinblick auf diese Naturschutztage, die auch in Baden-Württemberg stattgefunden haben, mal einfach fragen darf?
Also jetzt mal losgelöst von den Subventionen, die ja vor allen Dingen Bundesrecht sind, muss man schon anerkennen, dass die grün-schwarze Landesregierung es, wenn man es jetzt über die ganze Zeit betrachtet oder über die letzten 13 Jahre quasi, dann kann man sagen, der Aufwuchs im Naturschutzhaushalt war immens, der hat sich verdoppelt. Damit ist viel Gutes passiert. Also zum Beispiel wurden Landschaftserhaltungsverbände gegründet, die sich sehr intensiv um die Landschaftspflege kümmern können und viele Stellen geschaffen. Das möchte ich nicht verneinen. Das andere ist der Bereich des Klimaschutzes, also Klimaschutzgesetz, Wärmepläne. Das sind allerdings Sachen, die noch ganz stark im Zielhorizont quasi stecken und auch da besteht eine gewisse Zurückhaltung bei der Umsetzung von Maßnahmen.
Wo wären jetzt noch Ziele zu setzen? Das heißt, wo wären Sachen einzusparen? Das haben Sie ja schon gesagt, zum Beispiel beim Flugbenzin, zum Beispiel bei der Besteuerung oder der Nichtbesteuerung des Autoverkehrs und so weiter.
Noch darüber hinaus, meinen Sie jetzt?
Genau, noch darüber hinaus, beziehungsweise ganz allgemein.
Ja, ganz allgemein. Es ist natürlich immer die Frage, will ich, was unterstütze ich damit noch zusätzlich? Deswegen ist es schon eine bisschen schwierigere Frage. Aber man kann schon sagen, dass das das Wichtigste wäre aus unserer Sicht. Wir denken schon auch natürlich, man müsste jetzt bei der Subventionierung der Landwirtschaft umsteuern, aber das ist ja dann sogar die europäische Ebene. Innerhalb von Deutschland sind das die wesentlichen Punkte. Also das Wesentliche passiert an der Subventionierung im Verkehrsbereich.
Abgesehen von diesen Subventionierungen, was ist denn bei diesen Umwelttagen an Bodensee rübergekommen?
Also es ist sehr rübergekommen, wie viel Enttäuschung eigentlich bei den Aktiven darüber besteht, dass die Themen Naturschutz und Klimaschutz jetzt in der öffentlichen Diskussion sehr zurückgedrängt sind und deswegen auch die Hoffnung auf einen Politikwechsel nicht wirklich groß ist. Dann die Begeisterung für tatsächlich langlebige Naturschutzarbeit, wie zum Beispiel, wir hatten einen Vortrag, das war der Abschlussvortrag über den Schweizerischen Nationalpark, der jetzt 111 Jahre besteht, wo man einfach wieder sehen konnte, dass das Ganze Zeit braucht, um Naturschutz auch gut zu entwickeln und dass es im Naturschutz auch schädlich ist, wenn man ständig hin und her arbeitet, sozusagen. Und andererseits, ich hatte es ja schon gesagt, es sind relativ viele junge Leute da gewesen, denen man vielleicht auch sagen musste und konnte, macht euch jetzt mal nicht ganz so verrückt. Wir haben hier teilweise schon 30, 40 Jahre aktive Naturschutzarbeit auf dem Buckel und wir wissen, dass es immer mal wieder besser wird und dann auch wieder schlechter. Also die Gelassenheit der Leute im Grunde, zwar unzufrieden und in der Hoffnung, dass es besser wird und schneller geht, aber andererseits auch, man hat für den Atomausstieg, na, wie viele Jahre haben wir gebraucht? 50? Also man muss jetzt nicht gleich denken, morgen geht die Welt unter.
So, Silvia Pilarski-Grosch, Landesvorsitzende der BUND Baden-Württemberg, zu den 48. Naturschutztage in Radolfzell und Atomausstieg. Naja, die Schweiz ist zumindest noch mit dabei. Ich danke mal auf jeden Fall für das Gespräch.
Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal.
Eine Silvesterbilanz der Region. 327 Einsätze allein in Mannheim meldete die Leitstelle für die Silvesternacht und damit eine Steigerung von knapp 12% zum Vorjahr. Ein 10-Jähriger sprengte sich in Heidelberg einen Finger ab und am Mannheimer Wasserturm prügelten rund 20 Personen aufeinander ein. Dabei seien zwei Polizisten leicht verletzt worden. In Firnheim wurden wohl Rettungskräfte mit Raketen beschossen. Das Baden-Württemberger Innenministerium meldete einen Sachschaden von, Zitat, grob geschätzt 2 Millionen Euro. Bundesweit sind wohl 5 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche Erblindungen, Hörschäden, Finger- und Handamputationen wurden gemeldet. Wohnungen durch Detonationen von sogenannten Kugelbomben teilweise nicht mehr bewohnbar. Während bei vergleichsweise geringen Vorfällen gerne von Chaos und Skandal getitelt wird, wird die Silvesternacht 24/25 als ruhig überschrieben. Auch Umweltbelastungen steigen in der Neujahrsnacht unverhältnismäßig stark an. Laut Umweltbundesamt werden durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jährlich 2050 Tonnen Feinstaub PM10, kleiner als 10 Mikrometer, freigesetzt. 1700 Tonnen davon gehören sogar zur noch gesundheitsschädlicheren Kategorie PM2,5, kleiner als 2,5 Mikrometer. Der größte Teil davon, rund 75%, entsteht in der Silvesternacht. Was in etwa 13% der jährlich durch Holzfeuerungen und ca. 1% der gesamt freigesetzten Feinstaubmenge in Deutschland entspricht. Da Feinstaubpartikel nicht sofort zu Boden sinken, wurden bis in den Neujahrstag hinein erhöhte Luftbelastungen gemessen. Das kann bei Menschen mit Vorerkrankungen zu gesundheitlichen Problemen führen, wie beispielsweise Atemwegsbeschwerden und erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikerinnen. Sogar Krankenhausaufenthalte aufgrund von Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Problemen können wegen der Feinstaubbelastung zum Jahreswechsel vermehrt auftreten, so das Umweltbundesamt. Am Friedrichsring wurden am Neujahrstag noch 46 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen, bei einem Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Zur Einordnung, 19.11.24 wurde eine Konzentration von nur 2 Mikroquadratkubikmeter gemessen, was als Bestwert in 2024 gilt. Hinzu kommen Belastungen für Haus- und Wildtiere, die nur abzuschätzen sind. In Wahlkampfzeiten traut sich aber kaum ein Politiker, ein Böllerverbot zu fordern, um diese Gefährdung von Mensch, Natur und Umwelt zu beenden. Freiheit sei das, unkontrolliert zu ballern und doof es zu verbieten. Worms. Nachruf auf Stefan Köcher, Überlebender, Aufklärer und Vorbild. Am 9. Dezember 2024 verstarb Stefan Manny Köcher, der letzte Holocaust-Überlebende aus Worms, im Alter von 88 Jahren nach langer Krankheit. Sein Leben war geprägt von unermesslichem Leid, aber auch von unerschütterlicher Stärke und einem unbeugsamen Engagement gegen Diskriminierung und Antiziganismus. Bereits im Alter von 4 Jahren wurde Köcher mit 81 weiteren Wormser Sinti am 16. Mai 1940 in das Sammellager Hohenasperg deportiert. Obwohl die Familie aufgrund der vermeintlichen, Zitat, deutschblütigen Herkunft seiner Mutter nach Worms zurückkehren durfte, blieb die Verfolgung nicht aus. Später wurde Köcher noch für mehrere Wochen im KZ Buchenwald interniert. Erst durch die Adoption durch seinen Stiefvater konnte er endgültig nach Worms zurückkehren. Die Kindheit und Jugend von Stefan Köcher waren von Diskriminierung und schwierigen Lebensumständen geprägt. Die Schule konnte er nur kurz besuchen. Das Lesen und Schreiben brachte er sich selbst bei. Eine Leistung, auf die er stets stolz war. Trotz zahlreicher Hürden führte er ein erfülltes Leben. Bis zu seinem 82. Lebensjahr betrieb er das Schrottgewerbe und war stolz darauf, seine Kinder trotz Ausgrenzung und Ressentiments zu anständigen und erfolgreichen Menschen erzogen zu haben. Auch für sein ehrenamtliches Engagement in der SPD und seine langjährige Tätigkeit als Schiedsrichter wurde er hoch geschätzt. Trotz der Gräuel, die er in seiner Kindheit erlebte, widmete sich Köcher mit großem Einsatz der Aufklärung über Verbrechen des Nationalsozialismus. Bis ins hohe Alter nahm er an Gedenkfeiern teil, sprach über seine Erfahrungen und setzte sich aktiv gegen Antiziganismus ein. Unterstützt von seiner Familie und seiner Lebensgefährtin, hielt er die Erinnerung wach und prägte mit seiner beeindruckenden Persönlichkeit Generationen. Wie wichtig Aufklärung und Engagement gegen Antiziganismus auch heute oder gerade wieder heute sind, zeigte sich auch in Worms wieder. Nur wenige Tage nach dem Tod von Stefan Köcher wurden das Wohnhaus seines Sohnes sowie dessen Auto mit Hakenkreuzen und rassistischen Parolen beschmiert. Laut Köcher Junior sieht er in den Angriffen eine Fortsetzung von Ressentiments eines ehemaligen Nachbarn, der zwar vor einiger Zeit weggezogen sei, sich dabei aber mit Drohungen verabschiedet hätte. Die Vereinigten der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der AntifaschistInnen, VVN, BDA, verurteilte die Schmierereien als, Zitat, reinen Fremdenhass in Form von Antiziganismus und eine Schande für Worms. Der Kreisverband Alzey Worms bezeichnet die Tat als eine Beleidigung für alle Opfer des Faschismus und engagierte AntifaschistInnen und Antifaschisten. Zitat, wir leben in einem rechtslastigen, unmenschlichen Klima, das rechtsextreme Taten befördert, heißt es in der VVN-Erklärung. Als exemplarische Beispiele werden Anfragen und Anträge der AfD zur Registrierung von Sinti und Roma angeführt. Christian Kling, Vorsitzender des Verbands Deutscher Sinti und Roma Rheinland-Pfalz, würdigte Köcher in einem Nachruf. Sein Leben und seine Erfahrungen werden in der Erinnerung derjenigen weiterleben, die das Privileg hatten, ihn zu kennen und von ihm zu lernen. Sein Vermächtnis als Überlebender, Aufklärer und Vorbild wird unvergessen bleiben.
Es ist der letzte Tag des Jahres, der 31. Dezember 2024. Nicht ganz so kalt wie in den Tagen zuvor. Zwischen 70 und 80 Menschen haben sich in den Abendstunden vor den Mauern des Freiburger Gefängnisses versammelt. Im Jahr 1878, also vor 146 Jahren, wurde die südbadische Haftanstalt eröffnet. Seitdem werden dort ununterbrochen Menschen ein- und weggesperrt. Seit über 10 Jahren versammeln sich Menschen vor den hohen grauen Mauern, um gegen die Existenz dieses Gefängnisses, aber auch das Gefängniswesen als solches zu demonstrieren.
Freiheit!
Radio Dreieckland war an Silvester 2024 live von 18 bis 20 Uhr auf Sendung und vor Ort, hat also die Kundgebung und die Demonstration übertragen. Auf der Kundgebung waren Flaggen zu sehen, unter anderem von der antifaschistischen Aktion, aber auch Transparente mit Aufschriften wie Kneste zu Baulücken oder Her mit dem schönen Leben. Wie in den letzten Jahren offenbar üblich, war auch die Polizei vor Ort. Zahlreiche Polizeiwagen, vor allem ganz viele Uniformierte. In ihren schwarzen Overalls und mit den Helmen vor der Brust wirkten sie alleine durch ihr bloßes Herumstehen reichlich bedrohlich, was allerdings am Ende der Stimmung der Demonstration keinen Abbruch tat. Hören wir einen ersten Ausschnitt aus der Auftaktrede.
Weg mit dem herrschenden Knastsystem! An Silvester wollen wir den Menschen hinter den Mauern zeigen, dass sie nicht vergessen werden und den Menschen vor der Mauer auf die zermürbende Isolation im Knast hinweisen.
Die sprechende Person meinte weiter.
Freiheit für alle AntifaschistInnen. Wir sind heute auch hier, um unsere Wut darüber auf die Straße zu tragen, dass bundesweit derzeit mehrere AntifaschistInnen im Knast sitzen oder davon bedroht sind.
Während der Kundgebung wurden weitere Reden gehalten, darunter von Azadi, der Rechtshilfeorganisation für gefangene Kurdinnen und Kurden, von den autonomen Katzen, es gab etwas zu Restorative Justice und auch ich selbst durfte etwas beisteuern. Zwischen den Redebeiträgen wurde live performt.
Ich spann den Bogen, mach den Köcher leer. Deine Kuh ist so peinlich, ich seh dahinter den Schmerz. Schieße Amos Pfeile und sie treffen das Herz. Vorbilder hab ich keine gesehen. Pharaoh Front Kicks gegen Pyramid Schemes. Der Algorithmus spielt sich in mein System. Ich bin so freundlich, bitte das Antigen. Nur dann die Gamma, hier gibt es nichts zu sehen. Get the life, Zeit in Therapie zu gehen. Fick dein Lamborghini, billige Dopamine. Krankheit einer Zivilisation im Band der schwarzen Spiegel. Weiß nicht, womit ich diese Welt verdiene. Honig und Stachel, ich mach für die Biene. Schau nicht so grimmig, mein Lieber, ich mach gutes Spiel. Zu bösen Minen schon immer. Irgendwas Neues, nee, nur die Zeiten sind schlimmer. Doch ich hab Schimmer an meiner Seite, für immer Gewinner.
Und immer wieder waren laute Rufe der Demonstrantinnen und Demonstranten zu hören.
Servo tutti antifaschisti! Servo tutti antifaschisti!
Nachdem sich die Demonstration in Bewegung setzte, stürmte offenbar der Einsatzleiter der Polizei in den vorderen Teil. Angeblich sei, so einer seiner Polizeikollegen, gegen Auflagen verstoßen worden. Gegen welche genau, wollte er nicht verraten. Lautstark setzten sich die Teilnehmenden der Demo zur Wehr. Die Polizei zog sich dann auch wieder zurück, sodass die Demonstrantinnen und Demonstranten weiter um die Gefängnismauer ziehen konnten. Hören wir in weitere Redebeiträge hinein. Azadi unterstützt, wie erwähnt, Kurdinnen und Kurden, die wegen ihrer politischen Aktivitäten aufgrund des sogenannten PKK-Betätigungsverbotes strafrechtlich verfolgt werden. Aktuell werden 16 kurdische Gefangene unterstützt. Was wird ihnen vorgeworfen? Dazu Azadi in der Rede.
Den Angeklagten werden keine individuellen Straftaten vorgeworfen, wie man sie mit dem Begriff des Terrorismus gewöhnlich in Verbindung bringt. Vorgeworfen wird ihnen politisches Engagement, welches auch für viele von euch zum Alltagsleben gehört. Etwa Teilnahme an Demonstrationen und die Mobilisierung dafür oder das Sammeln von Spenden.
Viel Aufmerksamkeit erhielt der Prozess gegen Kenan Ayas.
Der am 2. September vor dem Oberlandesgericht Hamburg wegen Mitgliedschaft in der PKK zu 4 Jahren und 3 Monate Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Individuelle Straftaten wurden auch ihm nicht vorgeworfen.
Zum Schluss der Rede von Azadi wird gefordert.
Die Aufhebung des seit 31 Jahren in Deutschland bestehenden Verbots der PKK, die Streichung der PKK von der EU-Terrorliste und die Abschaffung der Gesinnungsparagraphen 129a und 129b.
In einem Redebeitrag der autonomen Katzen wurde darüber gesprochen, dass
auf Demos wie dieser hören wir immer wieder den Ruf Freiheit für alle politischen Gefangenen. Wir möchten hier präziser und radikaler sein und kämpfen deshalb für Freiheit für alle Gefangenen.
Weiter betonte die redende Person:
Was wir wollen, ist die Abschaffung aller Gefängnisse, die Freiheit für alle Gefangenen weltweit. Das alles kommt nicht von allein. Unsere Forderungen sind groß und radikal. Was wir brauchen, ist praktische Solidarität. gründen wir Anti-Knast-Gruppen, schreiben wir Briefe an Gefangene, blockieren wir Abschiebungen und scheuen wir uns nicht vor Diskussionen und Widerständen. Another world is possible.
Ich selbst schließlich erzählte davon, wie es ist, hier nun vor den Gefängnismauern zu stehen und nicht mehr in der Zelle am vergitterten Fenster sitzen oder stehen zu müssen.
Es ist ein großes Glück für mich selbst, hier auf dieser Seite der Mauer mit euch stehen zu können. Aber in dieses gute Gefühl, hier bei und mit euch stehen zu dürfen, mischen sich bei mir auch Trauer, es mischen sich Schmerz und auch Wut. Und zwar angesichts all jener, die heute hier nicht stehen können, sondern die hier hinter diesen Mauern sitzen, ob hier in der JVA Freiburg, ob bundesweit, ob europaweit, ob weltweit.
Eine weitere Rede behandelte das Thema Restorative Justice. Was es damit auf sich hatte, erklärte die redende Person.
Es geht vor allem um die Erfahrung der Betroffenen. Sie müssen die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, was passiert ist, wie sie es erlebt haben und was für sie Gerechtigkeit bedeutet. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören und diesen Prozess zu unterstützen, ohne ihnen die Deutungshoheit zu nehmen. Das heißt auch, nicht mit unseren Worten darüber zu urteilen, wie krass oder nicht krass eine Situation war oder überhaupt alles über diese Situation wissen zu müssen. Gerechtigkeit entsteht in Beziehungen und Benennungen, nicht in Isolation und Schuldzuweisung. In meiner Vorstellung und derer vieler Abolitionistinnen sollten wir dazu Strukturen aufbauen, die Gemeinschaft fördern und gemeinsam Verantwortung tragen, sei es durch Gespräche, durch materielle, symbolische Gesten oder durch langfristige Veränderungen in unseren Gruppen und Institutionen. Wir brauchen aber keine neuen Richterinnen. Restorative Justice bedeutet auch, mit schwierigen Emotionen wie Wut, Trauer und Enttäuschung umzugehen. Wer trägt welchen Teil der Verantwortung für Heilung, Transformation und Wiedergutmachung? Wer kann andere unterstützen, ihn zu tragen? Es gibt nicht immer einfache, sich wiederholende Antworten oder klare Grenzen zwischen Gut und Böse. Wir müssen lernen, in den Grauzonen zu arbeiten, wo Verletzungen und Verantwortung oft miteinander verwoben sind. Das neue Jahr fordert uns heraus, nicht nur auf Antworten zu drängen, sondern Räume zu schaffen, in denen solche Prozesse und Fragen möglich sind. Eines der wichtigsten Grundsätze transformativer Gerechtigkeit. Soziale Veränderungen führen zu mehr sozialer Gerechtigkeit.
Weiter führte die sprechende Person aus.
Wir brauchen mehr Geld für Beratungsstellen, sowohl für Betroffene als auch für Täterarbeit. Wir brauchen mehr Bildungsarbeit in Schulen. Und wir brauchen mehr psychologische Beratung und Therapie in den Knästen.
Zum Schluss betonte sie:
Die Veränderung beginnt bei uns, hier und jetzt. Lasst uns gemeinsam weiter für eine Welt kämpfen, in der Knäste überflüssig werden.
Radio Dreieckland dokumentiert zum Nachhören alle gehaltenen Reden auf der Webseite www.rdl.de. Gegen 19.30 Uhr blockierte die Polizei die Straße und verhinderte so eine vollständige Umrundung der Justizvollzugsanstalt. Hintergrund dafür ist das direkt auf der anderen Straßenseite liegende Krankenhaus. Den Patientinnen und Patienten sei angeblich die Geräuschkulisse einer Demonstration nicht zuzumuten. Immer wieder wurde geböllert, es flogen Raketen in den dunklen Abendhimmel und auch über die Knastmauern.
Vor uns weiterhin die Polizeikräfte und dahinter dann die Demonstrantinnen.
Zum Schluss der Veranstaltung riefen gegen 20 Uhr die Demonstrantinnen und Demonstranten lautstark: Damit ging dann die Silvesterdemonstration am 31. Dezember 2024 hier in Freiburg zu Ende.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 9. Januar 2025 durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Wally Play, Wally Play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!